Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und bei mir heute der Dominik.
Ja, hallo. Das ist ja, muss man sich schon so begrüßen.
Und jetzt dachte,
interessiert werden für dieses Jahr, hallo.
Ja, eben, genau. Hallo Dominik, du warst schon lange nicht mehr dabei. Ich bin der Manu, hast du vergessen zu sagen?
Ja, stimmt. Ich wollte auch nicht den Podcast übernehmen.
Ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns das letzte Mal unterhalten haben, aber es war wahrscheinlich irgendwas mit Brettspielen. Gell? Ich glaube, da war der Marcel noch mit dabei.
Ja, der Marcel war noch dabei und es war dann um Lost Cities, also unser letztes Release.
Genau.
Da haben wir darüber gesprochen.
Ja, und ja. Seitdem ist viel passiert und wir wollen uns heute über ein 3DS-Spiel unterhalten. Ihr habt ja auch öfter den 3DS mit der Spielearmut bei euch im Podcast und dann hab ich irgendwie mitgekriegt, dass du den guten neuen Paper Mario gespielt hast, nämlich Sticker Star für den 3DS und deswegen habe ich dich eingeladen.
Ja, genau, den Sticker Star. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich wirklich auf diesem 3DS, ich habe noch kein Spiel durchgespielt und bei Sticker Star habe ich es jetzt endlich mal geschafft, beziehungsweise hat es das Spiel geschafft, mich so lange zu halten, dass ich es wirklich auch durchspielen will. Ja, das freut mich eigentlich, weil ich bin immer noch am Hadern mit dem Gerät an sich.
Ja, wobei ich gar nicht so sehr mit dem Gerät hader, sondern eigentlich nur mit der Spielearmut, oder?
Naja, ich immer ein bisschen, weil ich, gerade wenn ich ein Spiel lange spiele, immer so diese Auswahl habe, dass ich auf 3D umschalte, dann habe ich tolles 3D, aber es ist pixeliger oder ich schalte es aus und es ist ein bisschen schärfer, weil er ja dann die doppelte Auflösung benutzt in die eine Richtung. Und ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich bin da immer am Hin- und Herschalten, egal was ich spiele. Das ist echt, ich hätte ja beides.
Das geht mir gar nicht. Also ich finde den 3D-Effekt einfach so schön meistens auch, dass der gefällt mir einfach gut. Ich kriege da auch keinen Kopfweh von oder mir wird da auch nicht schummrig. Und ich spiele meistens dann, also ich spiele eigentlich nur im Bus und unterwegs und ich habe dieses Problem nicht so stark, wie ich es eigentlich erwartet hatte, dass man diesen Fokuspunkt verliert.
Du spielst es unterwegs, das habe ich nicht geschafft. Also im Zug oder so. Also Zug geht, aber so anderer öffentlicher Verkehr ging irgendwie gar nicht. Also da war ich zu sehr am ab und zu mal den Framewechsel so haben, weil wenn man den Einfallswinkel ein bisschen ändert, dann flackert das so und kippt dann auch ein bisschen. Das ist mir zu anstrengend für eine mobile Konsole.
Ja, also ich hätte es schlimmer erwartet, aber ich habe mich irgendwie ganz gut dran gewöhnt. Ich verliere den eigentlich nicht mehr, diesen Fokuspunkt. Irgendwie ist das so, glaube ich, eine antrainierte Körperhaltung, der richtige Abstand zu den Augen und so.
Naja. Ich glaube auch und vor allem auch die ruhige Handhaltung.
Genau.
Also, dass du automatisch immer den Winkel zum Kopf machst. Das passiert mir, also ich spiele meistens irgendwie auf der Couch oder im Bett rumliegend und da passiert mir halt einfach schon auch wieder immer zwischendurch, dass ich es mal weglege oder so ein bisschen wieder rein muss und dann habe ich halt immer so dieses Gewackeln. Aber 3D ist nach wie vor, also an sich 3D ist schön.
Ja.
Also ich hätte schon auch gern, also ich finde es gut, dass es so ein Ding mit 3D gibt.
Vor allem passt zu diesem Spiel natürlich besonders gut. Paper Mario, wer die Serie nicht kennt, ist eine recht lose, nicht sehr zusammenhängende Side-Story quasi von Mario. Paper Mario, das heißt, man muss sich vorstellen, alle Figuren im Mushroom Kingdom sind aufs Papier ausgeschnitten und zweidimensional. Was jetzt für ein Gerät, aber können sich im dreidimensionalen Raum bewegen. Und alles hat so diese Papier-Karton-Optik, alles ist irgendwo ausgeschnitten, so umgefalzt, aufgeklebt. Wenn ein Baum umfällt, dann fällt er halt um wie ein Pappschild. Und das passt natürlich für so ein 3D-Gerät, was wirklich dreidimensional dargestellt werden kann. Also jetzt nicht nur von der Grafikleistung, sondern eben von dieser räumlichen Wirkung. Finde ich, es fühlt sich Paper Mario da richtig zu Hause.
Ja, das ging mir auch so. Also das mochte ich schon gerne auch, weil du halt so diese wirklich die Tiefe sieht, wenn man irgendwas vorbei. Also dadurch, dass die Charaktere und die ganzen Objekte keine Tiefe haben, wirkt das alles noch viel mehr jetzt als jetzt bei dem anderen, beim normalen Mario 3D zum Beispiel, fand ich jetzt. Das ist einfach ein schöner Grafikstil. So.
Ja. Genau, wenn wir jetzt gerade dabei sind beim Erklären, Paper Mario ist eigentlich so ein bisschen rollenspiellastiger. Ich sag eigentlich, weil vom Originalspiel ausgehend, es gibt ja auch das Super Mario RPG. Und ich weiß nicht, wie arg die zusammenhängen. Das war, glaube ich, damals von Square Enix, aber das erste Paper Mario hatte jetzt im Vergleich zu dem heutigen Paper Mario auf dem 3DS mehr Anleihen noch, finde ich, an diesen an diesen Rollenspielpart. Jetzt ist es so eine Mischung aus Plattformer mit ein bisschen Adventure, würde ich eigentlich eher sagen, gell?
Ja, es ist so ein bisschen Action-Adventure mit halt Kampfsequenzen. So. Ja, es ist und trotzdem noch ein bisschen von dem Mario drin. Also die Serie ist eigentlich ganz interessant, weil die weil da eigentlich jede Inkarnation ziemlich anders ist. Mhm. Also das Original ist sehr nah, also so der Paper, das jetzt ist sehr nah an dem Original Paper Mario, von dem, wie sie spielt, allein weil die Kämpfe wieder drin sind. Der Vorläufer direkt jetzt auf der Wii war, also Super Paper Mario, der war dann eher wirklich ein Jump'n'Run mit ein bisschen.
Mit so Puzzle-Elementen eigentlich.
Puzzle-Elementen, genau. Viel mehr Puzzle-Elementen, ein bisschen Story drumherum auch. Aber schon alles eigentlich noch Jump'n'Run. Hm. Und das ist jetzt so, das Jump'n'Run ist mehr so auf der Oberwelt, es gibt gar nicht so viel von den Geschicklichkeitsdingern, die man da wirklich machen muss. Also es ist relativ, also als Jump'n'Run ist es relativ einfach, aber halt in Kombination mit den Kämpfen und dann den Aufgaben, die man da wieder hat, ist es durchaus auch mal recht anstrengend und anspruchsvoll, finde ich.
Genau, wer jetzt sagt, hör Mario und Kämpfe und was meinen die? Man hüpft eben nicht einfach nur auf Feinde drauf, wie man es aus den Mario-Plattformern kennt, sondern in dem Moment, wo man einen Feind berührt oder drauf hüpft in der Action-Welt, sage ich mal, wechselt der Screen und man hat so wie in japanischen Rollenspielen typisch eine Arena sozusagen und in dieser Arena wird rundenbasiert gekämpft. Während man dann bei Final Fantasy irgendwelche Sprüche oder Kampfstile auswählt, wählt man hier bei Paper Mario Items aus. Also beim Original Paper Mario hat man, glaube ich, wirklich so Gegenstände gehabt oder verschiedene Moves, gell?
Ja, genau. Beim Original hatte man so einfach Gegenstände, die man benutzen konnte, die dann entsprechend so einen Move auch ausgelöst haben. Und hier sind jetzt Sticker, die man wirklich verbraucht dann, die dann wirklich einem Move entsprechen. Und so ein Move kann sein, so klassischer Mario-Move ist halt draufspringen und dann gibt es halt noch einen extra anderen Move, der draufspringen ist, wenn der eine Spitze hat, der das auch ab kann. Das ist dann, das eine war der Schuh und das andere ist so ein Schuh aus Stahl, damit die eben diese Piekser nichts machen. Und dann gibt es noch einen Hammer, ja, das ist irgendwie mehr dann so bisschen eine Anlehnung an den ganz alten Donkey Kong-Kram.
Genau, ja. Ja, überhaupt, das nimmt sehr viele Elemente. Also eigentlich alles, was man schon mal im Mario-Universum gesehen hat, findet da wieder Verwendung. Also man hat natürlich die Blue Shell und die Green Shell, die man kennt, die kann man schleudern, aber das sind auch, also, was weiß ich, der Fuchsschwanz zum Beispiel ist auch wieder dabei, natürlich auch die Pilze und so weiter und so weiter. Und diese Sticker, diese Items kriegt man, indem man die im Spiel von Tapeten abzieht oder eben aus Blöcken rausquetscht, was weiß ich, irgendwann sind die auf Bäume aufgeklebt und man rupft die so richtig ab wie Sammelklebebildchen, was eigentlich eine sehr, sehr nette Idee ist, finde ich eigentlich.
Das fand ich eigentlich auch, weil das wirklich gut hinbekommen haben, so diese Sammelklebebildchen Ästhetik so rüberzubringen. Es gibt dann auch so verschiedene Abstufungen, also es ist bei dem Paper Mario jetzt nicht so, dass man großartig levelt, also man kann irgendwie die Endgegner besiegen und dann kriegt man mehr Platz in seinem Stickeralbum, das ist nämlich begrenzt, wie viele Sticker man mit sich rumtragen kann für den Kampf. Das ist so die eine Dimension, in der man leveln kann. Die andere ist mehr oder weniger nur mehr Herzen zu bekommen.
Mehr Lebensenergie, genau.
Genau, mehr Lebensenergie. Und ja, in den alten Spielen konnte man dann auch wirklich normal mehr rollenspielmäßig mehr leveln.
Ja, also man sammelt keine Erfahrungspunkte, man sammelt nur Geld. Was insofern dann eigentlich nur eine Verschiebung ist vom Leveln, weil man mit dem Geld, das braucht man im späteren Verlauf. Also am Anfang denkt man sich, warum gibt es keine Erfahrungspunkte mehr? Und später im Spiel merkt man, dass man das Geld eigentlich ähnlich verbrauchen muss in dem Moment, wenn man eben große Sticker kaufen muss. Also Sticker verbrauchen sich ja und wenn du dann so Special Moves, ähnlich wie diese bei Final Fantasy, diese Dämonen, die man da beschwört, na, wie heißen sie? Die Aeons oder wie hießen die denn?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das immer nicht so verfolgt. Ich habe das immer sehr auf dem abstrakten Level gespielt.
Also diese Supergeister, die man dann quasi beschwören kann, die dann einen Move ausführen, der dann auch unter Umständen mal 10, 20 Sekunden dauern kann und man schaut einfach zu. Dieses Element hat es quasi ins Spiel geschafft, weil in dieser mysteriösen Welt, in der wir uns befinden, tauchen auf einmal dreidimensionale Objekte auf. Zum Beispiel eben ein Ventilator, ein Wasserhahn, eine Glühbirne, was auch immer. Und manche von diesen Items braucht man dann eben, um die Rätsel zu lösen, die dann so in den Levelstationen auftauchen. Und viele von den Gegenständen haben dann eben auch noch so eine zweite Verwendung. Wenn man sie gegen eine Wand schleudert, werden sie quasi zu Aufklebern. Ja, also dieses dreidimensionale Objekt, und dann kann man sie eben einsetzen im Kampf. Und gerade für die Bosskämpfe später, das kannst du ja vielleicht noch bestätigen, ist es schon deutlich einfacher und geschickter, wenn man viele von diesen großen Aufklebern dabei hat.
Ja, ja, definitiv. Es ist auch so, dass es ein bisschen thematisch mit einhergeht. Das heißt, so, wenn es jetzt ein warmer Gegner ist, kann man mit so einem kühlenden Gegenstand durchaus mehr anrichten als jetzt mit einem anderen. Und es gibt eigentlich für jeden dieser Bossgegner so das passende Antidot, ja. Also mit dem es einfach viel einfacher ist zu besiegen. Man kann die meisten Endgegner auch einfach so besiegen. Das ist halt dann teilweise anstrengend. Und bei manchen braucht man wirklich genau den richtigen Gegenstandsaufkleber.
Ja.
Was mir echt gut gefallen hat, ist auch so, es klingt jetzt so ein bisschen skurril, diese Gegenstände, die dann in dieser normalen Welt, einfach als, also in dieser Papierwelt, dann als ganz normale dreidimensionale Objekte da rumstehen und auftauchen, die passen da irgendwie sehr gut rein. Es wirkt so ein bisschen komisch fotorealistisch, aber es ist so, also mir hat es sehr gut gefallen, dass sie dann einfach irgendwie so diese Gegenstände haben und auch diese Menge an Gegenständen. Man hat dann auch sofort so diesen Sammlertrieb, man will dann gleich die anderen auch noch. Und die halt irgendwie dann sammeln, das ist nämlich auch so eine Komponente. In dieser Heimatstadt, in der man unterwegs ist, da gibt es ein Sammelalbum und da kann man dann jeden Sticker, den es so gibt, so richtig nochmal an die Wand kleben und kriegt dann so eine kleine Galerie und gibt, glaube ich, auch irgendwas zu gewinnen, wenn man das dann wirklich abschließt, irgendwas im Abspann oder sowas. Ich habe es leider nicht geschafft dann, weil mir doch die Muße ausging, aber ich habe gemerkt, ich habe immer wieder so ein bisschen geklebt. So. Dieses Sticker-Analogie funktioniert schon sehr gut. Was ich auch sehr schön fand, war, dass diese verschiedenen Moves, die man so machen kann, also die Basismoves wie der Schuh oder der metallene Schuh oder der Hammer, die haben so Steigerungsmöglichkeiten. Also da hast du dann eben so den erstmal den Schwächeren, dann den Stärkeren, den noch Stärkeren. Und die werden halt so ein bisschen mehr so Hochglanzaufkleber.
Genau, die glitzern so richtig schön, so wie früher
auf dem Pausenhof. Die glitzern genauso hässlich, wie die früher wirklich ausgesehen haben. Also mit diesen Quadraten, die dann so Regenbogenmuster reinmachen.
Genau.
Und das haben sie echt super gemacht. Das sieht echt aus wie so ein alter Knight Rider-Sticker oder so, also diese Fußball-Sticker. Und dann haben sie auch noch wirklich die Bewegungssensoren vom 3DS benutzt und dann, damit du so ein bisschen rumglänzen kannst, wenn du die bewegst.
Ah, stimmt, cool. Das habe ich noch gar nicht, ist mir gar nicht so direkt aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, ja.
Ja, mit genau. Sich.
Überhaupt auch diese Liebe zum Detail, die kann man dem Spiel echt nicht vorwerfen, dass die fehlen würde. Also wenn du die Sticker sammelst, dann kleben sie immer ein bisschen schief auch in deinem Album. Ja? Du läufst so drüber, sammelst sie auf und die kleben dann halt so ja, wie man sie halt selber so einkleben würde. Und man ertappt sich dann dauernd dabei, dass man das Album sortiert, dass man dann das Album nochmal aufklappt und eben die Sortiertaste drückt, damit die da schön ordentlich drin kleben und eben der Reihe nach da sind, weil dann eben auch mehr Platz entsteht. Ja, also so richtig so haptische Erlebnisse dann quasi auch. Und diese Aufkleber-Thematik zieht sich ja auch durchs komplette Spiel. Also man trifft dann auf irgendwelche Toads, die plattgewälzt wurden oder die man eben erst entdeckt, wenn man irgendwo ein Klebeschildchen, der Bowser hat überall so diese Unfallkleber, diese Achtung hier Baustelle, sowas hingeklebt und irgendwelche Sachen zugeklebt, irgendwelche Brücken, die normalerweise da waren, sind dann eben zusammengeknittert. Und überall zieht sich dieses Thema durch. Ja. Ein Toad ist dann zerknittert und den musst du dann irgendwie platt wälzen, damit er wieder normal stehen kann. Oder ganz am Anfang irgendwie 10 Toads kommen auf einmal und stapeln sich dann zu einem Toad übereinander, weil sie sind ja flach.
Ja.
Und diese Kleber selber, so Spezialkleber, kann man dann in der Welt auch, man hat ja immer wieder, wie typisch bei Nintendo-Spielen, so einen kleinen Helfer, der gleichzeitig Tutorial und Hilfe im Spiel darstellt, diese schwebende Krone.
Genau, Kersti heißt
sie. Ja, genau. Genauso nervig wie immer eigentlich.
Ich fand es ein bisschen weniger nervig,
das wie stimmt, immer,
ehrlich gesagt. Die war irgendwie stiller.
Ja.
Das fand ich ganz angenehm, gerade nach dem Wii U-Erlebnis mit Monitor.
Oh ja, erinnere mich nicht daran. Ja. Und die hat eine Special-Fähigkeit, weil sie eben aus einem alternativen Universum kommt. Die kann die gesamte Welt, in der du dich befindest, puppetarisieren. Keine Ahnung, wie man es übersetzen soll. Das heißt, das Bild kippt so nach hinten, also in die Ebene, und die Krone hebt den kleinen Mario so am Zipfel Und dann hat er quasi eine andere Perspektive auf die Welt und dann kannst du Löcher in der Welt, die irgendwo entstanden sind. Manchmal ist es wie so ein Dimensionstor, was man so sieht. Manchmal sind es auch versteckte Sachen. Und da kannst du Aufkleber draufkleben, die dann wieder, wenn du wieder zurück in die normale Realität kommst, entweder wenn sie stimmen, dann entfachen sie irgendwas oder bewirken irgendwas. Und das wird auch immer ganz gut eingesetzt, finde ich.
Ja, das find ich auch gut. Es ist ab und zu ein bisschen nervig. Ja. Aber es ist so, als Spielelement funktioniert es erstaunlich gut. Also es ist so, wenn du halt in der Welt was siehst, was jetzt irgendwie nicht so ganz gerade klebt, dann kannst du diesen Paperization-Knopf drücken, dann beamt sich das so runter und dann ist es entweder so, dass du die Möglichkeit hast, irgendwie welche deiner Sticker dahin zu kleben, da fragt er dich das auch, oder du kannst da eben irgendwelche Sticker abziehen und die Sondersticker, die du gerade erwähnt hast, die hinterlassen dann so Löcher, das sind so, sieht wirklich aus so wie so ein bisschen Wurmloch, bisschen Dimensionstor, ist aber einfach wirklich nur ein Loch dann im Spiel, also ist nicht was, wo man jetzt wirklich durchhüpfen kann. Und diese Sondersticker, mit denen kann man halt dann so ein bisschen Rätsel lösen und Sachen wieder wohin kleben und wieder zukitten. Das ist dann im Laufe des Spiels öfter mal groß im Einsatz. Es gibt noch die kleineren Geschichten, also meistens, wenn irgendwelche Blumen am Boden sind oder so, dass so ein Platz für einen normalen Sticker dann auftaucht, wenn du auf diesen Paperization-Modus gehst. Und da kannst du dann mehr oder weniger deine Sticker upgraden. Mhm. Weil was dann passiert ist, dann kommt so meistens, man weiß nicht genau hundertprozentig, was immer passiert, aber an denselben Stellen passiert immer dasselbe dann. Dann kommt so ein kleines Fragezeichen-Box, die man dann wirklich anhüpfen kann. Und da kommt dann ein besserer Sticker oder ein veränderter Sticker raus. Das ist so, ich glaube, das hat ein ganz klares Schema. Ich habe es nicht hundertprozentig gesprungen. Aber die Basis-Moves kannst du auf alle Fälle ein- oder zweimal upgraden. Und dann gibt es noch andere Sachen, die man rausfinden kann, die aber auch ganz spannend sind rauszufinden. Also ich habe da schon so ein bisschen Zeit drauf verschwendet, so ungefähr das Gefühl zu haben, was da so passiert.
Ja. Nicht ganz verstehen, ist ein gutes Stichwort. Ich bin einerseits eben, man hört es ja raus auch, mir gefällt die Optik von dem Spiel, mir gefällt das Setting, mir gefällt die Liebe zum Detail, aber ich reg mich trotzdem dauernd über das Spiel auf, weil ich nicht weiterkomme. Also an ganz vielen Stellen bleibe ich hängen und ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Also es ist jetzt nicht so wie bei einem Adventure, dass man an der Stelle steht und denkt, ja, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Rätsel geht, sondern ich bin jetzt ständig an Situationen gekommen, dass ich alles, was ich dachte, was ich machen muss, erledigt habe und einfach nicht wusste, wo auf der Weltkarte geht es jetzt eigentlich weiter. Okay. Bis ich verstanden habe, dass zum Beispiel auf dieser typischen Mario-Level-Übersicht sieht man ja immer, ob ein Level komplett abgeschlossen ist oder ob noch was zu tun ist. Das habe ich irgendwie recht spät erst verstanden. Ja, und dann geht man halt in diese Level wieder rein und man muss so verstehen, und das hat bei mir eine Weile gebraucht, dass man, wenn man aus einem Level draußen ist, und diesen Stern am Ende gefunden hat, dass der nicht abgeschlossen ist gleich damit, sondern dass man immer wieder in die Levelabschnitte auch rein kann und dort immer noch irgendwelche Sachen erledigen kann oder eben manchmal auch zurück muss, was weiß ich, irgendwelche versteckten Gegenstände finden muss, weil man sie an einer anderen Stelle braucht. Das Spiel gibt einem aber meiner Meinung nach nicht wirklich viele Hinweise, wo man jetzt weitermachen kann oder wo man, an welcher Stelle man nochmal gucken sollte. Also da hat mir so ein bisschen die Orientierung gefehlt. Ging dir das nicht so?
Okay, also mir ging es mal ein bisschen so. Also am Anfang, wie ich irgendwie durch die erste Welt durch war und dann habe ich mich gefragt, was ich in dieser Wüstenwelt so machen muss, damit es da irgendwie losgeht. Aber deshalb, da habe ich halt mehr oder weniger, glaube ich, den Paperization-Knopf einfach nicht gedrückt. Da ist, glaube ich, diese Tür, die da nicht aufgeht. Ich finde, es ist ein bisschen so. Aber ich hatte eh so dann diesen Sammlertrieb und dann nochmal Münzen und nochmal ein bisschen Aufkleber kaufen. Also ich war in der Zeit, wo ich nicht weiterkam, relativ gut beschäftigt. Mhm. In der Zeit.
Und dann ergibt sich wieder was, oder?
Genau, das hat mich dann deswegen nicht so gestört. Und ja, und so die ersten Dinger fand ich relativ offensichtlich. Also so dieses Waldlevel unten, was ja auch mehr so als Tutorial gilt. Und dann... Ja, bin ich einfach neugierig geworden. Da bin ich halt durch die anderen Dinge durchgegangen und dann kannst du auch schon mal so in die ersten Welten der anderen Dinger reingehen. Und wenn du das schon mal machst und wenn du unterwegs warst, dann hast du ja so eine Idee, was man da vielleicht brauchen könnte auch so. Also dann sieht man irgendwie so, dass man in diesem Hafen, irgendwie braucht man da das Lenkrad vom Boot, das Lenkrad sage ich schon, Steuerrad. Ja, das Steuerrad. Und man sieht so ein paar Dinge, die man so brauchen kann, beziehungsweise man findet auch schon mal so ein Herzchen, was einem das Leben dann leichter macht. Ja, und das, die Geschichte mit dem, dass der Kreis eine andere Farbe hat von dem Außenlevel, wenn er noch nicht ganz erledigt war, hat mir, glaube ich, Kerstin sogar mal gesagt.
Na, okay, habe ich eigentlich zugehört.
Das kann gut sein.
Ich sag, ich sag dir mal ein konkretes Beispiel, was mich zum Beispiel sehr verwirrt hat. Also man läuft dann da durch so Pyramiden, durch Wüstenlevel und hat so eine Pyramide und dann ist eine aufgezeichnete Tür an einer Wand. Ja, und die hat man schon ein paar Mal gesehen, auch im Wald und so. Gibt es immer mal wieder so eine schemenhafte Tür. Und man denkt sich schon, okay, da muss ich irgendwas hinkleben. Dann geht man in den Puppetarisierungsmodus, wie auch immer. Und sieht dann, da kann ich was hinkleben. Da muss ich aber irgendwas Großes hinkleben oder wie auch immer. Und dann probiert man aus. Dann habe ich irgendwie einen Presslufthammer gefunden, habe den zu einem Sticker verwandelt, habe den da hingeklebt, dann war er weg.
Das ist teuer, das habe ich auch
und gemacht. Dann war der einfach weg und der kostet irgendwie 200 Coins oder irgendwas. Ja. Und dann ist man halt frustriert. Dann denkt man sich, okay, jetzt probiere ich jetzt irgendwie, die Glühlampe brauche ich jetzt an der Stelle nicht ausprobieren. Was mache ich denn jetzt? Okay. Und das hat jetzt irgendwie noch Stunden gedauert, bis ich jetzt im Spiel bin ich an eine Stelle gekommen, wo ich diese Türen einfach kaufen kann. Aber das sagt einem das Spiel ja vorher nicht. Also ich bin immer wieder an so Situationen gekommen, keine Ahnung, an einer Stelle brauche ich jetzt eine Bowlingkugel. Jetzt habe ich nachgeschaut, jetzt habe ich gesehen, die Bowlingkugel kriege ich noch gar nicht, die kann ich auch noch gar nicht kriegen. Ich bin aber irgendwie schon eine halbe Stunde rumgerannt und habe versucht, irgendwie alles abzusuchen nach einer Bowlingkugel. Also ich finde so was ein gutes Adventure hinkriegt, ist eben, dass es dir diese Rätsel immer erst präsentiert, wenn du sie eigentlich auch schaffen kannst. Ja? Oder die Andeutung dann so klar macht, dass du weißt, okay, das muss ich später erledigen. Und hier wird irgendwie recht viel durcheinander gewürfelt und werden dir auch schon Sachen gezeigt, die du noch gar nicht an der Stelle machen kannst.
Also das war für mich auch so ein bisschen der Punkt. Ich meine, diese Türen fand ich auch sehr nervig, weil eigentlich ist es relativ spät im Spiel, dass du die erst öffnen kannst und die fallen dir halt einfach auf.
Ja, ja.
Spätestens, wenn du an der dritten oder vierten vorbeiläufst, fällt dir die auf und dann hast du so, da gehst du eben in diesen Modus und dann ist da auch so ein großer Aufkleberumriss und das schreit alles danach, dass du da dein Zeug verpulverst und das ist einfach nur gemein, dass es dann einfach in einem Laden zu kaufen gibt. Also, dass es nicht mal ein Rätsel ist, sondern dass du wirklich dann diese Türen einfach direkt kaufen kannst. Das fand ich auch so ein bisschen schwierig. Und wo ich auch gemerkt habe, dass ich die Lust verloren habe, alle Rätsel wirklich selber rauszufinden, war eben so diese Geschichte, dass so ein Aufkleber, der nicht wirkt, da einfach komplett weg ist.
Mhm.
Und bei so einem Ding-Aufkleber ist es wirklich nervig. Da kannst du entweder die 200 Coins ausgeben, also bis zu 200 Coins ausgeben für das Ding erstmal wieder. Und dann kannst du es, ich meine, du darfst es kaufen wenigstens, du musst es nicht wiederholen. Oder du musst halt wirklich in das Level gehen, wo dieses Ding rumlag und dir nochmal aufsammeln.
Ja, was aber einfach Zeit frisst einfach, ja.
Genau, das ist einfach so eine Zeitgeschichte. Und da bin ich sehr froh ums Internet, weil diese Geschichten so, wenn ich habe so immer ein-, zweimal falsch geklebt bei Dingen, also ich weiß nicht, und danach habe ich nachgeguckt, weil darum ging es mir dann nicht. Es wäre natürlich schön, wenn das Spiel das selber mit einem Mechanismus hinbekommen würde, der nicht so nervig ist. Gleichzeitig bin ich das aber von Nintendo schon irgendwo gewohnt bei so Aufbauspielen, dass die mir immer was um die Ohren hauen, was ich einfach nicht erreichen kann. Das ist so dieses, sowas wie die Türen, hatte ich irgendwie ganz stark in Erinnerung. Also ich habe so das Wissen gehabt, das kann sein, dass man das erst sehr, sehr spät im Spiel in irgendeiner Form mitbekommt.
Ja, also das fand ich unschön, weil eben dann habe ich mich erst recht geärgert und seitdem gucke ich auch schneller nach. Was mich dann aber auch wiederum ärgert, weil man dann halt sehr schnell aufgibt und sagt, ach, das gucke ich jetzt nach, ich komme nicht weiter in dem Level. Und oft ist es dann so gewesen, dass da einfach noch auch perspektivisch irgendwo ein Durchgang war, den ich gar nicht wahrgenommen hatte. Also so Stellen sind mir dann auch passiert. Naja.
Ja, gibt es auch welche, die wirklich für die lebenswichtig sind? Also ich glaube, es gab eine für mich auch so eine Stelle, wo ich perspektivisch die nicht gesehen habe und wo man durchrennen muss einfach und wo ich auch lange rumgesucht habe. Mhm. Also ich bin aber schon so ein paar so Dinge auch gehabt und wie gesagt, ich bin da inzwischen relativ emotionslos und lese dann nach, wenn mir das Spiel an sich gefällt, weil darum, also ich kann halt selber entscheiden, was ich mir zumute und nicht. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön an der Zeit jetzt irgendwie so. Ich kann mich noch erinnern, damals irgendwie bei, was weiß ich, bei irgendwelchen Adventures nicht weiterkommen, da musstest du auf die nächste Powerplay warten, bis überhaupt irgendwie was geht oder in deinem Freundeskreis und alle hingen an derselben Stelle und es ging nicht weiter und das war fies und jetzt ist es halt so, ja, die anstrengenden Dinge kann man sich sparen.
Es erfordert halt mehr Selbstdisziplin, dass man nicht sofort immer nachguckt, ja. Ja, aber ansonsten finde ich es echt hübsch. Wie gesagt, diese Frustmomente haben sich dann auch gelegt. Man kommt ein bisschen rein so in dieses, wie das Spiel tickt. Jetzt so nach ein paar Stunden, seit ich die Türen auch gefunden habe, habe ich so verstanden, ja, das Pacing von dem Spiel und was es von einem erwartet. Naja. Und ich bin schon noch ein bisschen enttäuscht, dass diese Kämpfe nichts bringen. Also ich gehe den Kämpfen eigentlich immer aus dem Weg, wenn es nicht sein muss. Obwohl die ja eigentlich so schon so ein Kernelement vom Spiel auch sind, dass man da die Aufkleber nutzt und irgendwie diese Coins sammelt. Aber dadurch, dass man einfach nicht auflevelt, ist mir das irgendwie so zeitfressend,
immer
diese Kämpfe zu laufen.
Also es ist irgendwie so, ohne Leveln sind diese Dinger halt einfach viel weniger wert, aber ansonsten hat man die halt gemacht, weil, und wenn hier ist es sogar umgekehrt, du verbrauchst meistens dann
zwar
gar nicht so viel. Und es gibt halt so eine gewisse Menge an Kämpfen, die man so macht, um so die Schadensmenge rauszufinden von einzelnen Gegenständen, damit man seine, von einzelnen Stickern, damit man es halt irgendwie optimieren kann. Aber ansonsten sind die Kämpfe dann auch eher so im Jump-and-Run-Segment zu vermeiden. Mhm. Ging mir auch so. Was wir noch gar nicht erwähnt hatten, was diese Serie eigentlich schon auch besonders macht, im Verhältnis jetzt zu vielleicht einem Final Fantasy oder einem anderen Rollenspiel bei den rundenbasierten Kämpfen, dass du auch immer so eine Action-Komponente mit dabei hast.
Stimmt.
Du kannst diesen ganzen Kampf einfach aufwerten, indem du die richtigen Timings drauf hast. Indem du, wenn du angegriffen wirst, zum richtigen Zeitpunkt einen Knopf drückst oder wenn du den Angriffsmove machst, zum richtigen Zeitpunkt für diesen Angriffsmove einen Knopf drückst. Also da gibt es schon so eine Bandbreite von gar keinen Schaden zu ungefähr das 3- bis 4-fache, so den man machen kann. Und das war das, was mich an der Serie eigentlich schon von vornherein, also auch an der, am Gamecube schon, einfach, was mir Spaß gemacht hat. Weil diese ganzen Kämpfe nur rundenbasiert und einstellen und warten und dann, dann war das eben auch so eine tolle Animation vielleicht. So, ja, also das, was so zumindest
bei Kings ja, und es passt, es passt ja auch perfekt. Also wenn man sich über, eben, das hat Square Enix schon richtig gut hinbekommen, finde ich, damals auch schon, zu sagen, okay, wenn wir ein Mario-Rollenspiel machen, dann muss ja die Hand-Augen-Koordination muss da trotzdem irgendwie eine Rolle spielen. Und dann eben rundenbasierte Kämpfe trotzdem mit einer Reaktion zu machen, die du selber beeinflussen kannst, ist wirklich kongenial gewesen. Ja.
Und das war wirklich das, was mich daran fasziniert hat, warum ich es auch unbedingt durchspielen wollte. Und das dann in der Kombination mit einem Leveling auch noch, ja, dass du also wirklich einerseits aufsteigst und dann aber noch wirklich, wirklich viel rausreißen kannst, wenn du aktiv bei den Kämpfen dabei bist. Das war wirklich super. Und das ist halt jetzt irgendwie durch diese Sticker verbrauchen. Also ich finde es schick, dass sie einen anderen Mechanismus gemacht haben, nicht einfach nur das wieder kopiert, was sie schon mal gemacht haben. Und einen, der auch zum Spiel passt. Gleichzeitig, ja, es ist halt so diese Sticker einsetzen und dann sind sie weg. Und deshalb gehst du den normalen Kämpfen eigentlich so ziemlich aus dem Weg, weil ein bisschen, ich meine, du kannst Kohle gewinnen, wenn du besonders gut gewinnst. Wenn du schlechte Sticker benutzt, kannst du damit auch ein bisschen mehr Kohle haben, aber die Kohle nutzt du auch wieder nur für Sticker eigentlich. Ja. Also das ist für mich dann auch so ein bisschen ausgelutscht.
Wie findest du die Musik im ganzen Spiel?
Die Musik hat mir recht gut gefallen. Die habe ich eigentlich immer angelassen, wenn ich gespielt habe. Ja. Also normalerweise, ich merke es halt meistens daran, wie gut die Musik auch. Bei vielen Dingen drehe ich es dann einfach irgendwann mal ab und spiele leise. Und hier habe ich es angelassen, was auch für diese Angriffe super ist, weil da das Timing kriegst du halt auch über Klang hin, ja? Wann jemand irgendwie dann den Angriff macht und wie man dann richtig springt und die steigenden Effekte, wenn du wirklich einen Angriff wirklich gut durchziehst, das hört man schon auch gerne. Hm.
Und es ist auch so irgendwie so jazzig irgendwie, gell? Es sind so die bekannten Melodien stellenweise auch dabei, aber dann irgend so dieses wir leben hier in einer Papierwelt und alles ist irgendwie relaxed und groovy. Das kriegt die Musik irgendwie ganz gut hin. Dieses Skurrile und dieses Selbstironische, was Paper Mario auch immer auszeichnet, finde ich.
Ja, finde ich auch. Was sich immer wieder lohnt beim 3DS, was ich nur viel zu selten mache, weil ich es ein bisschen zu nervig finde, ist halt wirklich den Kopfhörer anzuschließen. Weil das Ding selber halt einen funseligen Lautsprecher hat, aber so richtig obendrauf macht es halt eigentlich schon Spaß dann, das in Stereo zu hören. Also gerade eben so diese Nintendo-Musiken.
Ja. Man muss ja halt mögen, klar. Aber das Spiel wird man, glaube ich, sowieso nicht spielen und man hat, glaube ich, auch nicht bis jetzt zugehört, wenn man dem Nintendo in der Paper Mario-Serie nicht offen gegenüber ist. Ich finde es großartig, dass Nintendo immer wieder solche Experimente auch wagt und wie du es ganz einleitend gesagt hast, Paper Mario traut sich ja wirklich jedes Mal was anderes zu machen und was anderes auszuprobieren. Und nicht einfach die bekannte Formel nacheinander auszuspucken. Ich finde es hier teilweise gut gelungen und eben schade mit diesem Rollenspielelement, dass das weggegangen ist. Aber insgesamt finde ich es trotzdem, kann es für sich ganz gut bestehen.
Ja, finde ich auch. Was ich auch noch wirklich gut finde, ist, dass halt so diese Unterschiede in einzelnen Welten super funktionieren. Ja. Also es ist wirklich so, Die Welten sind alle ein bisschen anders, die sind alle von der Art und Weise, wie die Rätsel ablaufen, anders. Ja, bei dem einen ist es sehr linear, dann ist es irgendwie um die Ecke, dann hast du wirklich eine lange Story, die sich durch diese eine Welt durchzieht. Dann hast du einmal wirklich später dann so ein Geisterhaus, wo du wirklich lange in diesem Haus verschiedene Aufgaben hast und irgendwie alle Buß suchen musst. Das sind wirklich so schön abwechslungsreiche so Jage- und Sammelaufgaben und Kampfaufgaben und echt gut durchmischt. Also es gab so ein Level, also gerade so kurz vor Ende, da ist es ein bisschen fade gewesen, so, weil das war irgendwie so auf dem Floß durch die Gegend fahren. Das war so von der Geschwindigkeit her nicht so richtig lustig. Aber alles andere war so, dass du eigentlich immer wieder gucken, also schon allein das Level abschließen willst, weil du das nächste sehen willst.
Ja,
aber
genau.
Das schaffen irgendwie die anderen auch nicht so. Also da ist schon auch wirklich schon eine gute Leistung am Start gebracht worden. Ja.
Und es ist auch gut geschrieben so für seine Verhältnisse. Also wie gesagt, mit diesem immer so, auf Englisch gibt es so einen Begriff so Cheek in Tongue oder irgendwie sowas, gell? Tongue in Cheek. Mhm. Also immer so mit so einem, wie sagt man das auf Deutsch? Schalk im Nacken.
Schalk im Nacken, ja.
Also wirklich sehr selbstironisch. Und also kleines Beispiel, der Toad, der verkauft Sticker, der hat so einen Shop und dann sagt er, ja, schau doch mal da hinten, er darf irgendwie die großen Sticker nicht verkaufen und dann läuft man irgendwie so hinten einmal um den Laden rum und dann ist da so ein kleines Versteck und dann ist wie in so verruchten Nachtclubs geht dann so ein kleiner Schlitz in der Tür auf und da schaut dann der gleiche Toad wieder raus und redet dann aber auch in Kleinbuchstaben. So ganz, ganz, ganz mini geschrieben, sagt er dann, ja, pst, hier, ich kann dir noch diese geheimen Sticker verkaufen. Und so die ganze Zeit oder eben auch diese, wenn sie dann verknittert sind, drückt sich das natürlich dann auch in der Sprache aus. Und das haben sie wirklich ganz, ganz, ganz nett hinbekommen. Ohne aber zu kitschig zu sein. Also es ist ja, diese ganze Sticker-Thematik ist ja schon sehr, sehr, sehr kitschig eigentlich im eigentlichen Sinne. Aber irgendwie haben sie es gut verpackt bekommen.
Ja, das erstaunt mich auch immer wieder, wie sie auch mit dieser Mario-Welt, wo die Charaktere ja eigentlich alle nicht so, die sind ja alle nicht so dolle, ja, das ist so, die können nicht so besonders viel, aber irgendwie so diese Kombination aus der Sprache, die sie verwenden und der diese kleinen Rätsel und dem Mitleid, den man dann hat, wenn man irgendwem helfen muss und so, die zieht einen dann trotzdem rein. Ja? Ja. Also was ja bei anderen Rollenspielen dann eher wirklich so das genaue Setting ist, das sich dann reinzieht in sowas. Und bei Nintendo ist es halt eher so, das Spiel selber macht Spaß. Und die Mario-Charaktere kennst du, aber es ist trotzdem so, dass sie halt irgendwie trotzdem eine gute Ebene hinkriegen, die halt einfach auch komplett so Spaß macht. Hm.
Eine technische Kleinigkeit noch, hast du es im E-Shop gekauft oder hast du es als Modul?
Ich habe es als Modul gekauft.
Ich habe mich ja so gefreut, als Nintendo angekündigt hat, alle Retail-Spiele kommen auch gleichzeitig für den E-Shop raus. Mhm. Aber es ist halt leider einfach viel zu teuer im Vergleich, gell?
Ich weiß gar nicht, ist es teurer? Nee.
Also am Anfang war es teurer als natürlich jetzt irgendwie so ein Amazon-Angebot oder so.
Mhm. Ach stimmt, das hatte ich glaube ich auch.
Ja.
Ich hätte mir auch kurzzeitig mal, also zu, oder bei einem anderen Titel mir gedacht, okay, bei den 1000 Coins, glaube ich, war das so. Die wollte ich mir als online kaufen und dann war halt irgendwie, einerseits ist er gebunden an das Gerät sogar, glaube ich, nicht nur an deinen Account. Also das ist schon mal so ein bisschen schwierig, wobei ich natürlich eh nur einen 3DS haben werde, so ist es nicht. Aber die andere Geschichte war schon auch so, es war, glaube ich, auf Amazon auch günstiger. Ja. Das ist eine ganz komische Preispolitik an der Stelle.
Ja, ist halt, glaube ich, so eine Übergangsphase, in der wir gerade sind. Aber ich finde trotzdem, dass der 3DS diesen E-Shop jetzt ganz gut integriert hat. Also eben, ich habe jetzt einen Review-Code für bekommen und habe es dann einfach zack installiert und habe es jetzt immer dabei. Mhm. Finde ich auch ganz gut. Also ich kann quasi gleichzeitig Layton irgendwie drinstecken haben und trotzdem irgendwie dann rüberwechseln zu Paper Mario. Und das funktioniert schon ganz gut. Wäre halt eben jetzt noch wünschenswert, dass es einfach ein bisschen reduzierter wird. Aber man hat halt wirklich direkt zum Launch. Wenn man jetzt nicht warten will, kann man mit dem E-Shop schon direkt loslegen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz sinnvoll.
Ja.
Hätte ich jetzt von Nintendo am wenigsten erwartet, ehrlich gesagt, dass die Spiele direkt alle online dann auch sind. Super.
Ja.
Ja. Gut. Was ist dein nächstes 3DS-Spiel? Hast du schon eins in Aussicht?
Nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe mich auch nur. Ich habe ein Spiel eigentlich runtergeladen, das ich schon die ganze Zeit spiele. Wenn wir mal gucken, in den Home-Shop hier starten. Das ist so ein Rätselspiel, das so ein bisschen wie. Wurde mir sehr ans Herz gelegt. Das ist so ein bisschen wie das 3D-Tetris. Mhm. Wie ist es? Blockt früher oder Boxt? So, wo du von oben drauf guckst. Und das heißt Pozzols Puzzle.
Ah, okay.
Das ist irgendwie so, du hast so Tetris-Steine und musst da mehr oder weniger so ein 3D-Parcours durchfliegen. Und das sollte, weiß nicht, ob du es kennst, aber anscheinend soll es viel Spaß machen. Ich habe es noch nicht gespielt.
Ja. Aber ich habe auch jetzt noch so ein paar Kandidaten im E-Shop. Dann können wir uns ja vielleicht nochmal unterhalten. Und dann freue ich mich natürlich ganz arg auf Luigi's Mansion natürlich sowieso, aber Castlevania habe ich auf der Gamescom angespielt, auf dem 3DS. Ah,
okay.
Das Lords of Shadow. Ich weiß nicht, ob du das auf der Xbox gespielt hattest, das große quasi, den Reboot von Castlevania.
Nee, habe ich nicht. Bei Castlevania bin ich nie so in die Serie eingestiegen. Ich bin eher auf der Metroid-Seite der Welt.
Ja. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Da geht es dann quasi direkt weiter mit Lords of Shadow. Aber kommt erst im März. Da haben wir noch einiges an Zeit davor.
Ah ja, ich habe eh viel zu wenig Zeit zu spielen. Ich habe immer noch nicht Mass Effect 2 gespielt.
Was?
Ja, das dauert so lange, aber das will ich wirklich.
Gut. Dann viel Spaß dabei. Du hast jetzt Zeit. Du bist ja durch Paper Mario.
Ja, ich
hab Zeit. Und dann Grüße an deine zwei Podcast-Kollegen von Fanboys.
Mach ich.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.